Guten Abend bei der Schwulenwelle am Donnerstagabend des 21. Februar zur 7. Ausgabe der Sendereihe Tu was, in der wir euch Menschen und Institutionen vorstellen, die sich für Homosexuelle und ihre Belange einsetzen. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Auf Deutsch, wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Das wusste schon George Santayana, welcher von 1863 bis 1952 lebte.
Im Deutschen sind uns Sprüche wie »Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft« von Wilhelm von Humboldt oder auch der weise Spruch »Nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen«, unter welchem Untertitel unsere heutige Sendung steht, landläufig bekannt. Doch was steckt dahinter? Was können speziell Homosexuelle daraus für sich und ihre Zukunft mitnehmen? Und in diesem Zusammenhang wollen wir heute unser Augenmerk auf die homosexuellen Verfolgung in Deutschland seit dem Kaiserreich schauen. Was bedeutete der berüchtigte Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, der von 1872 bis 1994 in Kraft war?
Darüber wollen wir heute gemeinsam mit unserem Gast William Schäfer, seines Zeichens schwuler Historiker, im Rahmen seiner Forschungsarbeit reden. Eines ist jetzt schon sicher. Wer diese Sendung hört, hat Zukunft.
Zu erreichen sind wir für euch während der Sendung telefonisch unter 0761 31028. Ich wiederhole, 0761 31028. Aber bitte nur während der Musik anrufen oder mit einer E-Mail sind wir zu erreichen unter studio@schwulewelle.de. Schwule Welle zusammengeschrieben. Außerdem erreicht ihr uns über unsere Clubseite bei Gay Romeo, Clubprofil Schwule Welle zusammengeschrieben in diesem Fall. Oder bei Facebook unter Schwule Welle auseinandergeschrieben.
Ihr könnt während der Sendung auch mit uns chatten, ob mit uns oder miteinander. Besucht dazu einfach die Seite der laufenden Sendung auf www.schwulewelle.de. Im Studio für euch heute Abend sind der
Hartmut,
der
Basti
und der Sebastian, das bin ich. Der Basti wird heute den Chat betreuen, das heißt, dort könnt ihr mit ihm über die Sendung chatten. Doch jetzt erst einmal
willkommen,
bienvenue,
welcome.
Der Fall Markus Behmer.
Markus Michael Douglas Behmer war ein deutscher Schrift- und Buchkünstler, Illustrator, Grafiker und Maler. Geboren wurde er am 1. Oktober 1879 in Weimar. Schon sein Vater war Landschafts- und Porträtmaler. Behmer berichtet später, sein Vater habe, Zitat, neben normalgeschlechtlichen Erregungen homosexuelle Tendenzen gehabt, ohne dass diese je zu Entgleisungen geführt hätten. Zitat Ende. Behmers Vater fertigte auch Nacktbilder von Männern an, die in der Wohnung aufgestellt waren. Von einer Reise aus Italien hatte er einen jungen Mann als Model für seine Malarbeiten mitgebracht.
Auch Behmers Mutter war außergewöhnlich. In ihrem Gebaren sehr exaltiert, so sie zu schwärmerischen Frauenfreundschaften geneigt und gerne Männerkleidung getragen haben. Sie sei musikalisch, schöngeistig gewesen und habe ein geselliges Leben geführt.
Markus hatte zwei Brüder. Der eine lebte eine Zeit lang homosexuell, heiratete dann aber später eine Frau. Der andere arbeitete für die NS-Organisation Kraft durch Freude. Außerdem hatte Markus zwei Schwestern.
Markus selbst galt als Kind eher als schwächlich. Seine schulischen Leistungen ließen zu wünschen übrig. In München begann er eine Lehre als Dekorationsmaler, die er aber abbrach. 1998 zog er nach Berlin, später nach Paris. Nach seiner Zeit in Frankreich diente er beim Militär in Weimar, danach lebte er 5 Jahre in Italien. Erst 1910 kehrte er nach Berlin zurück, wo er bis zum Kriegsausbruch blieb. Im Ersten Weltkrieg kämpfte Markus Behmer an der Westfront und erhielt dafür das Eiserne Kreuz der 2. Klasse. Er arbeitete im Lazarett und zeichnete dort die Profile seiner Kameraden.
Nach dem Krieg lebte er bis 1930 in Pommern, danach 2 Jahre in Italien und schließlich in Hattenweiler bei Pfullendorf. Ende 1936 wurde er dort verhaftet.
Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war er ein bekannter Grafiker. Er war Mitglied der Reichskulturkammer. Seine Werke wurden in Ausstellungen unter anderem in Berlin, Leipzig, Weimar und New York gezeigt. 1903 war eine Neuausgabe von Oscar Wildes Salome mit Zeichnungen von Markus Behmer herausgegeben. Er stand in Kontakt mit Magnus Hirschfeld.
Markus Behmer gab offen zu, homosexuell veranlagt zu sein. Beim Verhör sagte er aus, dass er sich seit seiner Schulzeit homosexuell betätigt habe. Wörtlich sagte er, Zitat, meine gleichgeschlechtliche Veranlagung ist derart, dass ich mich mit keiner Frau abgeben kann. Ein Verkehr mit einer Frau ist für mich wieder natürlich, Zitat Ende.
Bema hatte schwammige Gesichtszüge und weiches, langes Kopfhaar. Wegen Überlastung der Waage konnte sein Gewicht nicht festgestellt werden. Man schätzte ihn auf 135 Kilogramm. Er hatte einen Bauchumfang von 133 Zentimeter, er rauchte ca. 50 Zigaretten am Tag und wurde als gemütsweich, sentimental, mit lebhafter, weiblich anmutender Mimik und Gestik beschrieben. Im Prozess 1937 warf ihm die Anklageschrift vor, dass
vor dem 1. September 1935 12 Personen von ihm missbraucht wurden. Über den 1. September 1935 hinaus setzte er sein Tun fort und verging sich an weiteren 10 männlichen Personen. Der Staatsanwalt kam zu dem Schluss, dass die zur Erhebung gelangten Fälle längst nicht alle strafbaren Vorgänge umfassen. Aus dieser Zahl ergibt sich klar, welche schwere Gefahr der Angeschuldigte für den ganzen Bezirk darstellte und wie schlimme Folgen es haben muss, wenn durch einen Menschen wie den Angeschuldigten das Laster der Homosexualität, das bisher doch überwiegend nur in der degenerierten Großstadtjugend anzutreffen war, auch auf dem flachen Lande verbreitet wird.
Markus Bema wurde am 8. April 1937 wegen Vergehens und Verbrechens nach § 175 des Strafgesetzbuches zu einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren verurteilt. Seine Strafe verbüßte er im heute noch existenten Gefängnis Freiburg. Er zeichnete im Gefängnis und benahm sich dort tadellos.
1938 stellte er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung, dem entsprochen wurde. Bema kam am 11. Juli 1938 frei. Er kehrte wieder an den Bodensee zurück. Die Unterlagen geben keinen Hinweis dahingehend, dass er bis 1945 erneut wegen des Paragraphen 175 mit dem Gesetz in Konflikt kam. Möglicherweise geschah es jedoch erneut in der Nachkriegszeit, da seine Akte 1951 vom Oberstaatsanwalt noch einmal eingefordert wurde.
Am 12. September 1948 starb Markus Bema in Berlin.
Markus Bema starb trotz Verurteilung aufgrund des berüchtigten Paragraphen 175 in Freiheit.
Doch nicht jedem war dieses Schicksal vergönnt. Besonders im Dritten Reich war eine Verurteilung aufgrund des Paragraphen 175 oft das Todesurteil.
Zu Gast haben wir in unserer heutigen Sendung William Schäfer, ehrenamtlicher Regionalhistoriker, welcher sich in seiner langjährigen Arbeit und aufwendiger Arbeit darum bemüht, den überlieferten Quellen, die über die Schicksale männlicher Opfer des Paragraphen 175 in Südbaden Zeugnis geben, genauestens nachzugehen, um auf diese Weise das persönliche Schicksal der einzelnen Opfer nachzuzeichnen. Auf diese Weise soll das Leid der Opfer vor dem Vergessen bewahrt werden.
Dass wir heute von diesen Fällen berichten können, das haben wir vor allem Bill William zu verdanken für seine großartige und unermüdliche Recherchearbeit. Und ihn wollen wir jetzt begrüßen. Herzlich willkommen, Bill, und vielen Dank, dass du heute Abend da bist.
Guten Abend.
Ja, von mir ein herzliches Willkommen, Bill. Danke. Dein Name deutet ein bisschen darauf hin, dass du gar nicht aus Freiburg kommst. Woher kommst du denn?
Ja, ich komme nicht aus Freiburg direkt. Ich bin in den USA geboren und aufgewachsen, lebe aber seit 45 Jahren hier.
Mhm. Und du bist Historiker?
Ja, mein Hobbyhistoriker. Mhm. Ich mache das alles in meiner Freizeit.
Mhm. Und wie kamst du nach Freiburg?
Ich habe Germanistik studiert an der Uni Freiburg.
Ah, okay. Und seitdem hier auch geblieben?
Und seitdem hier, ja, eine Weile geblieben.
Und Bill, du hast dich ja auch sehr stark mit dem Paragraphen 175 beschäftigt, über den wir nachher auch noch ganz viel reden werden, denn es ist ja ein wesentlicher Bestandteil, wenn nicht sogar der Bestandteil deiner Forschungsarbeit. Was ist denn überhaupt der Paragraph 175? Was sollte der uns sagen?
Ja, Paragraph 175 kam 1872 zustande. Das ist natürlich nicht der Anfang der homosexuellen Verfolgung. Das reicht tausende Jahre zurück. Das ist kein neues Thema der Nazis. Nur, sie haben es aufgegriffen. Aber der Paragraph kam im Kaiserreich zustande. Um die Gesetze in Deutschland zu vereinheitlichen. Es war bis dann in Deutschland teilweise strafbar und teilweise nicht. Zum Beispiel in Bayern bis 1872 nicht in Preußen, aber die Preußen haben sich durchgesetzt und dieses Gesetz kam dann in das neue Strafgesetzbuch. Bestrafte allerdings am Anfang nur Analverkehr, nur Penetration.
Bild, du hast sehr viel geforscht zu diesen Paragraphen, aber vor allem auch, und darauf ist deine Arbeit fokussiert, auf die homosexuellen Verfolgung durch diesen Paragraphen in Südbaden. Wieso betreibst du denn diese regionalhistorische Forschung zu diesen Paragraphen hier in Südbaden?
Weil ich hier wohne.
Bestes Argument.
Und gut an die Quellen kommen. Es gibt sicherlich in Karlsruhe, in Stuttgart viel zu tun, aber das ist mir zu weit weg. Und weil hier in den ganzen fast 70 Jahren seit Kriegsende das Thema überhaupt nicht bearbeitet wurde. Und ich finde es langsam Zeit, dass was bekannt wird. Viele Leute meinen, Freiburg sei so liberal und so offen, dass sowas in Freiburg nicht hätte passieren können. Und das stimmt ja gar nicht. Das ist im Dritten Reich hier genauso schlimm gewesen wie sonst überall in Deutschland.
Und Bild, die haben auch zu verdanken, dass es hier einige Stolpersteine in Freiburg gibt und auch in anderen Städten, Offenburg, glaube ich. Und
Überlingen. Und im Moment bin ich dabei, zu versuchen, in Lahr einen Stolperstein zu verlegen.
Was hat sie mit diesen Stolpersteinen auf sich, von der Idee her?
Von der Idee her. Angefangen hat das mit Günter Demnig in Köln, eigentlich für Sinti und Roma. Er hat mit Kalk auf dem Bürgersteig den Weg von der Sammelstelle bis zur Deportation mit dem Zug gezeichnet und kam dann auf die Idee, weil das schnell weg war, er könnte was machen, was von Dauer ist, und hat begonnen mit diesen Stolpersteinen für alle Opfergruppen.
Mhm. Also nicht nur speziell für Homosexuelle, sondern für Juden, Sinti, Roma und so weiter.
Roma, ja, Zeugen Jehovas und politisch Verfolgte und Behinderte. Die ganzen NS-Opfer.
Und du widmest dich natürlich speziell den Homosexuellen. Und wo forschst du da? Wo kommst du an die Quellen?
Oh, das ist eine lange und harte Arbeit teilweise. Mhm. Ich suche Quellen natürlich hier in Freiburg. Geburtsurkunden, Einwohnerkartei, die in Freiburg irgendwann gesäubert wurde. Man weiß nicht wann und von wem, aber ist nicht vollständig. Und was ich sonst finde in Freiburg, leider ist in Freiburg sehr viel verschwunden. Die Polizei war im Dritten Reich im Basler Hof. Das ist November 1944 ausgebrannt, ist alles vernichtet. Die SS in der Goethestraße hat vor Räumung Freiburgs alles verbrannt. Das Gefängnis, das bei Behmer erwähnt wurde, ist getroffen worden und es sind keine brauchbaren Unterlagen von da. Ich habe nur Unterlagen vom Landgericht Freiburg. In Freiburg. Dann natürlich Landgericht Offenburg, Landgericht Konstanz, Landgericht Waldshut für Südbaden.
Über die Recherchearbeit wollen wir gleich noch etwas weiter reden. Jetzt reisen wir aber erst einmal gedanklich noch einmal zurück in die 20er Jahre und in die frühen 30er Jahre vor der Machtergreifung der Nazis.
Wir hörten Liza Minnelli mit dem Song Cabaret aus dem gleichnamigen Musical, das zwar aus den 60er Jahren stammt, aber die späten 20er und die frühen 30er Jahre behandelt.
Gerade haben wir eine Frage über unseren Chat reinbekommen. Und zwar fragt der Alex in Richtung Bill, wie lang du, Bill, denn schon in Freiburg bist. Seit deinem Studium, hast du gesagt, kannst du das in Zahlen fassen?
Ach so, habe ich das nicht gesagt. 45,5 Jahre.
Wow,
yeah.
Länger als jeder von uns hier im Raum.
Ja,
richtige Freiburg-Erfahrung.
Ja. Nein, kein Freiburg-Bobble. Bin nicht hier geboren.
Ja, das nicht. Eben. Nun beschäftigen wir uns mit dem Lila Lied.
Das Lila Lied ist die erste Hymne der Homosexuellen aus dem Jahre 1920, welcher zur damaligen Zeit einen erstaunlichen Erfolg zugeschrieben wurde.
Die Hymne besteht aus zwei Strophen und einem Refrain. Lila symbolisiert im Titel die Farbe einer ganzen Bewegung, anders als in der zweiten Lesben- und Schwulenbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden Europa seither rosa für die Schwulen und violett für die Lesben und die eng verzahnte Frauenbewegung steht.
Dazu sagte Ruth Margarete Röhli, deutsche Schriftstellerin und Autorin vieler Texte, unter anderem von Berlins Lesbische Frauen aus dem Jahre 1928.
Irgendwer hat einmal das ganze abseitige Getriebe dieser Menschen, die weder schwarz noch weiß sind, als ein Bild in Lila bezeichnet, und so hat sich wohl der Begriff dieser zarten, weichen, halb unausgesprochenen Farbe auf die ganze Bewegung übertragen. Man spricht von der Lila Nacht von Berlin, kennzeichnet Zugehöriger jener Kaste als Lila. Ja, es gibt ein Bundeslied, das Lila-Lied.
Aus dem Duktus des Liedes sprechen Selbstbewusstsein und Stolz. Die Arbeit einer der Mitbegründer der ersten homosexuellen Bewegung, Magnus Hirschfeld, und seine Sichtweise von Schwulen und Lesben als einem dritten Geschlecht findet sich in einigen der Textzeilen wieder.
Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt, neugierig erst durch tausend Wunder wandern und für die, die's doch nur das Banale gibt. Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle anderer Welten Kind. Wir lieben nur die lila Nacht, die schwül ist, weil wir ja anders als die anderen sind.
Das heißt der Text von dem Lied, und wir hören nun das Lied, das Lila-Lied, in einer Aufnahme aus dem Jahre 1921.
Herzlich willkommen zurück bei der Schwulenwelle am Donnerstagabend mit unserer achten Ausgabe der Tuva-Sendung, in der wir heute William Schäfer, Historiker, Regionalhistoriker, ehrenamtlicher Regionalhistoriker, zu Gast haben. Wir haben gerade das Lila Lied gehört, und als wir Bill während der Musik fragten, ob er das denn kenne, da hat er ganz entrüstet gesagt, ich bin zwar alt, aber so alt noch nicht. Aber Bill, wir haben in diesem Lied gehört, das ja von 1921 ist, aber das erste Mal 1920 gesungen wurde, wie stolz doch die damaligen Homosexuellen bzw. die Schwulen waren und wie offen sie auch damit umgegangen sind. Sie haben ja dieses Lied gesungen und auch in die Welt hinausgetragen. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass damals in der Weimarer Republik Homosexualität durchaus gesellschaftsfähig war?
Ja, ganz sicher. Die homosexuelle Bewegung blühte in der Weimarer Republik richtig auf. Es gab Gruppen, es gab Zeitschriften, allerdings keine Pornohefte, sondern mit Artikeln zum Thema. Und es gab in den Großstädten viele Bars und Clubs und so. Soweit ich weiß, in Freiburg nicht. Freiburg war zu klein und die Freiburger sind alle in die Schweiz gegangen, weil es da nicht verboten war. Aber trotz Paragraph 175 ist in der Weimarer Republik in den Großstädten viel gelaufen. Es ist auch versucht worden, Paragraph 175 abzuschaffen. Und es kam fast zustande, nur die Weltwirtschaftskrise hat das verhindert, weil die Parlamentarier andere Sorgen hatten und nicht dazu kamen, diesen Paragraphen abzuschaffen.
Bitte, du sprachst eben wieder den Paragraphen 175 an. Gab es denn eigentlich wesentliche Unterschiede in der Handhabung des Paragraphen zwischen dem Weimarer Republik und der Zeit davor, also das Kaiserreich? Gab es da Wandlungen?
Eigentlich nicht. Da ist die Zahl der Verurteilungen sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik relativ gering. Denn, ich habe schon gesagt, wurde nur bestraft Penetration, Analverkehr. Und wenn das vor Gericht verhandelt werden sollte, müssen dann Leute aussagen, und wer soll da groß eine Ansage oder eine Anzeige machen können. Mhm. Daher war die Verurteilung relativ gering.
In dem Lila Lied wurde auch Magnus Hirschfeld bzw. einige Theorien von ihm angesprochen und in dem Lied verarbeitet. Wer war denn dieser Mann und was war seine Botschaft bzw. seine Theorien?
Ja gut, Magnus Hirschfeld war Sexualforscher. Das war so im 19. Jahrhundert so eine aufblühende Richtung. Mhm. Und er hatte auch in Berlin ein Institut für Sexualforschung. Der Markus Behmer wurde von ihm untersucht. Und Hirschfeld hat sehr viel dafür getan, für die Befreiung der Homosexuellen, für das Ende der Diskriminierung der Homosexuellen. Es gibt heute eine Bundesstiftung, Magnus Hirschfeld, gegründet 2011 von, sage und staune, unserer schwarz-gelben Regierung.
Bemerkenswert.
Ja, das ist ganz merkwürdig. Man würde es ja gar nicht ahnen. Aber war so. Es soll eine kleine Entschädigung sein für das Unrecht, das den Homosexuellen im Dritten Reich angetan wurde. Ziel dieser Stiftung ist, Forschung zu fördern, aus der NS-Zeit in erster Linie und auch Vorurteile abzubauen.
Wir bleiben noch kurz bei Magnus Hirschfeld. Der Gobelet-Dichter Otto Reuter nämlich karikierte das analytische Vorgehen des Gutachters und die in Adel und Offizierkorps kassierende Homophobie 1908 in seinem Hirschfeld-Lied, das bereits auf Schallplatten weite Verbreitung erfuhr und der Bekanntheitsgrad Hirschfelds zusätzlich steigerte. Es ist die erste Schallplattenaufnahme, welche in direktem Zusammenhang mit der Homosexualität steht.
Herzlich willkommen zurück bei der Schwulenwelle am Donnerstagabend. Der Fall Adolf K. Der im Jahre 1887 in Freiburg geborene Adolf K. war römisch-katholisch und heiratete 1937 in Mannheim. Er war zunächst im KZ Natzweiler, Außenlager Kochendorf, inhaftiert, von wo aus er am 8. April 1945 in das KZ Dachau mit der Häftlingsnummer 150013 homosexuell kam. Am 29. April wurde er dort befreit. Er starb in Mannheim.
Der Fall Ernst K. Ernst K. wurde 1908 in einer Gemeinde im Markgräflerland geboren. Seine Eltern waren römisch-katholisch. Ernst K. heiratete 1942. Wegen homosexueller Handlungen wurde er am 10. Juni 1943 vom Landgericht Freiburg zu einer drastischen Strafe von 3 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Strafe wurde nicht vollstreckt, da sich Ernst K. am Tag der Urteilsverkündung im Gerichtsgefängnis am Hindenburgplatz, das ist das heutige Amtsgericht am Holzmarkt 2, erhängte.
Und damit sind wir wieder bei unserem heutigen Tuvas-Thema. Nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen.
Hatte der Paragraph 155 aus der Kaiserzeit den Freiheitshimmel der gleichgeschlechtlichen Liebe durch Wolken etwas verdunkelt, so brach nach den goldenen 20ern die absolute Finsternis ein. Die Nazis kamen mit Adolf Hitler an die Macht. Das Dritte Reich hatte begonnen.
Die Nazis hatten eine perfide Strategie. Sie nutzten längst vorhandene Vorurteile großer Teile der deutschen Bevölkerung gegen Homosexuelle aus. Durch gezielte Propaganda wurden Homosexuelle zu Abschaum deklariert.
Bill, wir sprechen ja von den Nazis. Was hatten denn die Nazis für Gründe, so extrem gegen Homosexuelle vorzugehen? Was waren da die Beweggründe?
Es war in erster Linie deren Rassenideologie. Die wollten, dass die Arier sich vermehren. Und da für die Nazis homosexuelle Männer bevölkerungspolitische Blindgänger waren, gehörten sie ausgemerzt. Das war der erste Grund. Sexualität war keine Privatsache in der NS-Zeit, sondern stand im Dienste des Staates. Die Nazis haben von den Familien erwartet mindestens 4 Kinder. Und wer keine Kinder produzierte, natürlich sagen wir offen, für Industrie und für den Krieg, war für die Nazis nicht brauchbar.
Das heißt, also die Gefahr der Homosexuellen für die arische Rasse hatte für die Nazis darin bestanden, dass sich Homosexuelle nicht fortpflanzen.
So ist das.
Und dass sie damit nicht die arische Rasse größer werden lassen können.
So ist das, ja.
Okay, also unnütze Teile der Bevölkerung, die man durchfüttern muss.
Ja, war der gleiche Grund für ihr Krieg gegen Abtreibung, denn das ist wieder ein verlorenes Kind und die Homosexuelle haben keine Kinder gezeugt und von daher gehörten sie ausgemerzt. Und die hatten auch Angst, für mich da völlig hirnamputiert, aber war so, dass homosexuelle Männer die Homosexualität verbreiten würde. Ich sehe das nicht so. Ich kann einen Heterosexuellen zu einer homosexuellen Handlung verführen. Genauso wie ich einen Homosexuellen zu einer heterosexuellen Handlung. Aber ich kann die Orientierung dadurch nicht verändern. Mhm. Und die Nazis hatten auch Angst, dass die Jugend angesteckt würde durch die Homosexuellen.
Und deswegen wurden Homosexuelle neben Juden, Sinti und Roma auf einmal zu Staatsfeinden erklärt.
So war das. Übrigens ein Wort zu dieser Bezeichnung, homosexuell oder schwul. Ich kann heute über die sexuelle Orientierung dieser Männer, die nach Paragraph 175 verfolgt wurden, heute nichts sagen. Wir haben gehört von Markus Behmer, dass er gleich von Anfang an zugab, von Jugend an ausschließlich mit Männern sexuell zu tun gehabt zu haben. Es waren aber genauso viele Leute durch Prozessakten belegt, die heftigst bestritten haben, homosexuell zu sein. Aus welchem Grund, kann man da heute nicht mehr sagen. Waren die wirklich nicht homosexuell? Kann sein. Oder hatten sie gedacht, sie würden eine geringere Strafe bekommen, wenn sie behaupten, nicht homosexuell zu sein. Ich weiß kein besseres Wort für diese Männer als homosexuell oder schwul. Ich weigere mich zu sagen, die 175er. Das wäre eigentlich die richtige Bezeichnung. Männer, die nach Paragraph 175 verurteilt wurden. Aber da die Nazis im KZ die Menschen zu Nummern degradiert haben, bringe ich das nicht fertig zu sagen, das sind Menschen und keine Nummer. 175. Von daher ist es keine Aussage über deren Orientierung.
Der Gedanke bei den Nazis ging aber nicht so weit, dass sie sagen, okay, die Homosexuellen pflanzen sich nicht fort. Aber sie kann ja anderweitig in der Gesellschaft genutzt werden. Und wenn es im Bild der Nazis auch bedeuten würde, sie können ja militärisch benutzt werden. Der Gedanke war nicht da.
Nein, militärisch. Mhm. Die galten als viel zu weich und schwach beim Militär. Da war dieser Begriff, das ist für uns heute total fremd, Manneszucht. Für die Nazis war die Manneszucht sehr wichtig. Weißt du, was das überhaupt ist? Kannst du dir was darunter vorstellen? Das war für die Nazis ganz, ganz wichtig. Und da gehörten die Homosexuellen nicht dazu. Manneszucht war hart und kämpferisch, kriegerisch. Und das waren für die Nazis die Homosexuellen nicht. Wobei, man kann nicht pauschal sagen, alle Homosexuelle sind so oder so. Aber in der Vorstellung der Nazis schon.
Was waren denn die ersten Schritte der Nazis nach der Machtergreifung gleich gegen die Homosexuellen?
Die haben die ganzen Organisationen zerschlagen und die Organisationen haben aus lauter Angst sich selbst aufgelöst und ihre Unterlagen vernichtet. Denn das wäre ein gefundenes Fressen für die Nazis, eine Mitgliederliste. Da wüssten sie gleich, wo sie anklopfen können und die Leute verhaften. Und haben sämtliche Bars, Clubs, was es sonst gab, geschlossen. Und in vielen so Nazi-Einrichtungen angesiedelt.
Betreffend des Paragraph 175 ist das Jahr 1935 auch ein ganz wichtiges und auch ein ganz Schlimmes. Denn da wurde der Paragraph 175 verschärft durch die Nazis. Was war das denn genau? Was wurde da gemacht, Bill?
Ja, und zwar erheblich verschärft. Früher war die Höchststrafe 5 Jahre Gefängnis. Die haben das raufgesetzt auf 10 Jahre Zuchthaus. Und es wurden alle Handlungen, die irgendwie in diese Richtung gingen, strafbar. Man musste auch nichts tun. Es ist ein Fall belegt, nicht in Südbaden, aber von einem Mann, der einen heterosexuellen Geschlechtsverkehr beobachtet hat. Nur beobachtet. Ein Spanner. Und der Blödian gab zu, sich an dem Mann erregt zu haben und wurde deswegen verurteilt. Ein Blick, eine Berührung, auch der Versuch, wenn ich nur sage, hast du mal Lust, dann mache ich mich strafbar. Ich muss gar nichts tun. Dass alles, was in diese Richtung ging, dann auf einmal strafbar war.
War das bei Frauen eigentlich genauso?
Meine Damen, Paragraph 175 bestrafte vom Anfang 1872 bis Ende 1994 nur Männer. Es steht im Gesetzestext, wenn ein Mann mit einem anderen Mann. Frauen wurden nicht bestraft. Nach Paragraph 175. Natürlich haben die Nazis Lesben verfolgt. Das ist aber heute extrem schwierig nachzuweisen. Wenn ein Mann nach 175 verurteilt wurde, da weiß man heute noch, was Sache war. Die Frauen wurden verfolgt meistens entweder asozial oder arbeitsscheu. Und wie wollen wir heute, 70 Jahre nach Kriegsende, beweisen, dass diese Frau nicht asozial war, nicht arbeitsscheu war, sondern dass der wahre Grund ihr Lesbischsein war? Das ist heute extrem schwierig zu erforschen.
Wie ging es denn danach dann weiter, 1936 und die folgenden Jahre Richtung Krieg dann? Hat sich dann noch mehr verschärft, das Ganze?
Das Gesetz nicht, aber die Verfolgung natürlich. Ja. Das stieg die verurteilten Zahlen dann ab Mitte 35 bei Verschärfung rapide an, bis kurz vor Kriegsanfang. Und fiel dann logischerweise die meisten Männer während des Krieges im geschlechtsaktiven Alter waren beim Militär und liefen nicht frei rum. Und die Nazis hatten zunehmend andere Sorgen, als Schwule zu verfolgen.
Was geschah denn dann, wenn jemand praktisch festgenommen wurde?
Gut, ich meine, das ist gelaufen im Grunde genommen wie heute. Irgendjemand hat eine Anzeige gemacht, wurde der Mann verhaftet. Dann wurde er verhört, dann sind Zeugen gesucht worden. Wenn genug da war, kam es zum Prozess. Dann wurden die Männer verurteilt vom Gericht, kamen ins Gefängnis oder ins Zuchthaus und so lief das juristisch ab. Es gab die Möglichkeit natürlich für die Polizei, die Leute einfach von der Straße wegzuschnappen und ins KZ zu werfen. Diese Vorbeugungshaft, was auch für mich Hirn amputiert ist. Ich denke, du willst ein Verbrechen begehen und bevor du das tust, schnappe ich dich und werfe dich ins KZ, dass du das nicht kannst. Du hast gar nichts gemacht. Aber ich meine, als Polizist, du willst und weg bist du. Ich habe keinen Fall in Südbaden gefunden, wo das so ist. Die Männer aus Südbaden wurden verhaftet, vor Gericht verurteilt und ins Gefängnis und, wenn sie Pech hatten, anschließend ins KZ.
War das Gefängnis eine andere Strafe als KZ? Also wann kam man ins KZ, wann kam man ins Gefängnis? War das KZ immer die Folge eines Gefängnisaufenthaltes oder konnte man auch direkt ins KZ gebracht werden?
Man konnte, habe ich gerade gesagt, aber in Freiburg habe ich keinen Fall gefunden, wo jemand im Gefängnis war wegen Homosexualität und nicht vorher verurteilt gerichtlich. Das ist natürlich verschieden gelaufen. Die Männer wurden von der Justiz verurteilt und mussten ihre Strafe verbüßen, im Gefängnis oder im Zuchthaus. Wenn die Strafe verbüßt war, war für die Justiz die Geschichte zu Ende. Da endet auch die Prozessakte, so welche noch vorhanden sind. In ein paar kommt am Schluss, wurde nicht entlassen, sondern an die Kripo Karlsruhe übergeben. Das heißt im Klartext, kam ins KZ. KZs waren Einrichtungen der Polizei. Da waren keine Straftäter, die ihre Strafe verbüßt hatten, im KZ. Das war anschließend, das war diese Vorbeugehaft oder Sicherungsverwahrung. Das ist heute ein brandaktuelles Thema, Sicherungsverwahrung. Braucht man nur heute in der Zeitung gucken. Ich muss sagen, mir wird immer schlecht, wenn ich das Wort sehe. Es ist mir klar, dass es Menschen gibt, die nicht frei rumlaufen dürfen, weil sie so gefährlich sind für die Allgemeinheit. Aber weil die Nazis diese Sicherungsverwahrung dermaßen schamlos ausgenutzt haben, um ihre ganzen Feinde, ob homosexuell oder politisch oder Zeugen Jehovas oder wie sie alle hießen, ins KZ zu werfen. Und KZ war rechtsfreier Raum. Es gab keine Möglichkeit, gegen die Inhaftierung zu klagen. So kann man im Grunde genommen gar nicht raus aus dem KZ. Die Homosexuellen erst recht nicht.
Bill, ich habe gehört, es gab sogar einen geheimen Erlass vom Chef der SS und der Polizei von Heinrich Himmler, der damit die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung einrichten ließ. Kann man sich das vorstellen wie eine Flensburger Kartei, wie wir sie in Deutschland haben, in der die Verkehrssünder gelistet werden? Und so hatten die Nazis das auch auf absurdeste Art und Weise für Homosexuelle?
Klar, das war eine Flensburger Kartei für Homosexuelle. Und zwar mussten die Polizei in ganz Deutschland Homosexuelle nach Berlin melden. Es gab extra ein Formular, was die Polizisten ausfüllen mussten und diese Leute melden. Das waren sicherlich damals Karteikarten. Gott sei Dank gab es damals kein Computer, sonst wären das war viel, viel schlimmer gewesen. Am Schluss sollen etwa 90 bis 100.000 Karteien in dieser Kartei in Berlin vorhanden gewesen sein. Das ist leider bei einem Bombenangriff alles verbrannt.
Wie viele Menschen starben überhaupt generell in den KZs? Welche Größenordnung muss man sich vorstellen? Wie viele Prozent starben dort und so weiter?
Von den Homosexuellen.
Von den Homosexuellen. Ja. Ah ja, okay. Die Unterlagen sind so spärlich, dass man nur schätzen kann. Es waren etwa 53.000 Verurteilungen in der NS-Zeit wegen Paragraph 175. Von diesen 53.000 kamen schätzungsweise 5.000 bis 7.000 ins KZ und 61% von denen starben dort. Das war die Gruppe mit der höchsten Sterberate im KZ, ausgenommen die Juden und die Sinti und Roma, die automatisch alle vergast wurden. Aber von den anderen, die politischen, die Kriminellen, es gab viele Kriminelle in den KZs, hatten die Homosexuellen die höchste Sterberate.
Die Homosexuellen wurden im KZ anfangs, wenn sie dort eingeliefert wurden, wohl auch umerzogen. Man hat versucht, sie wieder auf hetero zu bringen. Wie hat man das gemacht? Hast du da irgendwelche Kenntnisse dazu?
Ja, nicht nur im KZ, sondern allgemein gab es eine große Bewegung. Man wollte die Homosexuellen heilen in Gänsefüßchen und zu Heterosexuellen machen. Das wurde zum Teil durch Therapie, Psychiater waren auch sehr aktiv, da waren Mediziner. Es gab im KZ Buchenwald einen Arzt, einen Däne, Ferne hieß der, glaube ich, der also Hormonkapseln eingepflanzt hat. Und hat versucht, die Leute durch diese Hormonkapseln, nach meiner Meinung war das Charlatanerie. Er wollte einen Namen, er wollte Geld verdienen. Auch Kastration war sehr beliebt, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz sind viele Homosexuelle kastriert, um sie zu in Gänsefüßchen heilen. In den KZs diese Umerziehung. Die KZs hatten am Anfang die Aufgabe, die Menschen einzuschüchtern natürlich und umzuerziehen, von ihrem sündhaften Treiben abzubringen. Das war die erste Phase. Später kam eine Phase der Vernichtung, Vernichtung durch Arbeit. Und am Schluss, als sie Arbeitskräfte gebraucht haben, waren die Arbeitssklaven, um die Industrie, um die Rüstungsindustrie überhaupt aufrechtzuerhalten.
Vielen Dank für die Ausführung. Zwar schon 1932, doch als hätten sie eine böse Vorahnung gehabt, sangen die Comedian Harmonists ihr sehnsuchtsvolles Lied. Irgendwo auf der Welt. Nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen. Herzlich willkommen zurück bei der Schwulenwelle am Donnerstagabend.
Der Fall Otto Didier.
Otto Didier wurde am 10. September 1916 im Oberelsass geboren, war Bäcker und Konditor, katholisch und ledig. Als er 1941 verhaftet wurde, war er im Hotel Burggraf auf dem Schauinsland beschäftigt. Das Landgericht Freiburg verurteilte ihn am 29. Mai 1941 wegen homosexueller Handlungen zu einer Strafe von 3 Monaten Gefängnis.
Schon ein Jahr später wurde Didier erneut wegen des Paragraphen 175 Strafgesetzbuch und vom Landgericht Freiburg mit einer Strafe von 2 Jahren und 3 Jahren Ehrverlust belegt. Wahrscheinlich verbüßte er seine Strafe im Zuchthaus, kam aber anschließend nicht frei. Kurz vor der Räumung des KZ Natzweiler wegen des Anrückens der Alliierten wurde er am 1. September 1944 dort eingeliefert. Nur 3 Tage später wurde er ins Außenlager Allach des KZ Dachau verlegt. Dort arbeiteten die meisten Häftlinge für BMW in der Produktion von Flugzeugmotoren.
Da im KZ Neuengamme aber dringend Häftlinge zur Arbeit benötigt wurden, brachte man ihn am 22. Oktober dorthin, wo er die Nummer 61-79-9, Paragraph 175 erhielt. Nur wenige Tage erlebte er eine weitere Verlegung, dieses Mal in das Außenlager Ladelung. Hier hatten die Häftlinge die Aufgabe, mit einfachsten Mitteln den Friesenwall zu errichten, ein System von Panzergräben und Stellungen, um eine Invasion in Norddeutschland zu verhindern.
Nach 2,5 Monaten im KZ-System verstarb Otto Didier am 16. November 1944 angeblich um 4.50 Uhr an Herzschwäche. Viel wahrscheinlicher ist es aber, dass er den widrigen Lebens- und Arbeitsbedingungen im Lager Ladelung erlag. Beerdigt wurde er auf dem Friedhof Ladelung.
Auch vor Südbahn und damit in und um Freiburg herum machte der Naziterror keinen Halt. Und damit dies unmissverständlich ausgesprochen sei, die Täter waren nicht Münchner oder Berliner Nazis. Die Täter waren vor Ort Menschen wie du und ich, die in der Euphorie der Gestaltung der neuen Herrenrasse mitschwammen.
Bill, du forschst, wir haben es schon gehört, hauptsächlich hier im Südbaden, im Raum Freiburg, Offenburg. Wir haben einige schon eben gehört, wo du überall forschst. Gibt es noch weitere Quellen, die du nutzt?
Ja, ich habe sämtliche Gedenkstätten, KZ-Gedenkstätten angeschrieben und gefragt, wer war dort aus Südbaden und inhaftiert wegen Paragraph 175. Gott sei Dank gibt es Computer, die haben alle ihre Namen und so im Computer und die geben ein, Paragraph 175 und da spuckt der Computer die Blätter nur raus, da kann man sehr schnell dahinter kommen, wer aus Südbaden saß im KZ wegen 175. Da waren die Gedenkstätten sehr hilfreich mit Informationen, so sie was haben. Dann habe ich Rathäuser, Standesämter, Stadtarchive angeschrieben. Ab und zu findet man Verwandte. Ich habe gerade heute telefoniert mit einem Mann, der verwandt ist mit einem Opfer hier aus Südbaden. Er hat von dem Mann selber so gut wie nichts gewusst, aber er hat Fotos. Und da hoffe ich dann, Fotos zu bekommen. Aber es ist unheimlich. Ich muss dann wieder morgen wieder an ein Stadtarchiv und gucken, ob ich da was finde, wo die Familie vorher gelebt hat von diesem Mann. Aber man findet immer neue Quellen.
Um den Fokus auch weiter auf Südbaden zu richten, war die Verschärfung des Paragraph 175 im Jahr 1935 denn auch in Freiburg bemerkbar? Kann man das noch rekonstruieren?
Ja, als Unterlage habe ich die Register für Hauptverfahren des Landgerichtes Freiburg. Da sind die Verurteilungen aufgeschrieben. Und von den belegten Verurteilungen sieht man ganz deutlich in Südbaden nach Verschärfung des Paragraphen eine Steigerung, bis, glaube ich, 37 oder 38, dann fiel das wieder ab. Hier wie in ganz Deutschland.
Was war eigentlich die Gründe, dass überhaupt jemand anderes anzeigte in der damaligen Zeit? Warum macht man das als normaler Bürger? Ist nicht die Nazis vielleicht selber, sondern der ganz normale Bürger.
Die Nazis haben die Leute dazu erzogen, zu melden, wenn irgendwas passiert ist. Das ist schade, aber es war so. Nicht nur wegen Homosexualität, sondern allgemein wurden die Leute angehalten, die haben auch mitgemacht, zu melden, wenn irgendjemand gegen irgendein Gesetz oder Regelung oder was verstoßen hat. Viele dieser Anzeigen kamen zustande, weil zum Beispiel die Polizei was gehört hat. Aber es haben auch Nachbarn beobachtet. Oh, da ist ein Mann reingegangen oder gehen Männer rein und raus und haben das gleich gemeldet. Es ist, gibt auch Fälle, wo Mütter ihre Söhne angezeigt haben, weil sie so von der Nazi-Propaganda beeinflusst waren. Die haben gemeint, das sei so schlimm, das muss ich unbedingt anzeigen.
Heftig.
Ja, ist schon heftig, was? Das von der eigenen Familie. Aber war damals gang und gäbe.
Und nach der Anzeige kam dann die wahrscheinlich sehr oft sehr dürftige Ermittlung und dann kam das Gericht.
Ja, was heißt sehr dürftige Ermittlung? Die wurden verhört, damals wie heute. Viele waren am Anfang, haben behauptet, unschuldig zu sein. Mit der Zeit waren immer mehr geständig. Wie das zustande kam, kann man nicht nachvollziehen. In keiner Akte würde stehen, nach 3 Tagen intensiver Folter hat er endlich gestanden. Wie das kam, es kann sein, dass die Leute gemeint haben, die Strafe fällt geringer aus. Und das war so. Das war im Mittelalter, das war im Dritten Reich, das ist heute auch so. Wer geständig ist und bereut, bekommt eine geringere Strafe. Aus welchem Grunde die Leute gestanden haben, das ist schwer zu sagen.
Und das heißt, es gab durchaus auch vielleicht Freisprüche, eher nicht, aber es gab auch mal geringere Haftstrafen. Aber es gab wahrscheinlich eine ganz große Bandbreite, oder?
Es gab Freisprüche, ein paar. Nur diese Sachen, damals wie heute, kamen erst zum Prozess, als genug da war, um eine Verurteilung ja, einigermaßen sicherzustellen. Wenn die Beweislage zu dünn ist, dann wird das wie heute auch eingestellt. Die Strafen waren, du hast gerade von 3 Monaten oder was gelesen von Titier, die Strafen waren relativ milde. Muss man echt sagen, wenn man auch heute gucken, was teilweise für Strafen verhängt werden, denkt man, hey, 3 Monate Gefängnis oder ein Jahr oder viele waren unter einem Jahr Gefängnis. Das war nicht das große Problem. Das Problem war bei den Homosexuellen, die kamen dann ganz sicher in die Kartei in der Reichszentrale in Berlin, wurden dann ständig beobachtet. Die hatten soziale Konsequenzen, die wurden dann gemieden, ne? Und eventuell berufliche Probleme. Und
sie waren stigmatisiert, oder?
Die waren sehr stigmatisiert durch die NS-Propaganda und alles. Und das Problem war nicht die Strafe, sondern das Problem war am Ende, ob entlassen oder nicht entlassen. Und ich habe sehr den Eindruck, je länger ich dabei bin, das war sehr Zufall oder Schicksal oder irgendwas. Je nachdem, wenn man einen Richter hatte, der entweder überzeugter Nazi oder Schwulenhasser war, fiel die Strafe härter aus. Mhm. Und wo die Strafe verbüßt war, entschied die Kriminalpolizei oder in besonderen Fällen die Gestapo drüber, ob entlassen werden. Und ich denke, es hing viel ab von der Person, die das entschieden hat, ob die Männer freikamen oder ob sie doch ins KZ mussten.
Also wir sehen, es gab eine große Bandbreite, durchaus auch Todesurteile beziehungsweise zum Tode kommen im KZ. Wir wissen, Zuchthaus, KZ. Es gibt aber auch einen Fall, der sicher nicht uninteressant ist, Bild, an dem du, wie auch an den ganzen anderen Fällen, die wir vorstellen, sehr stark recherchiert hast. Das ist der Fall des Bernhard B. Im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben, um was ging es bei Bernhard B.?
Ja, Bernhard B. habe ich in meiner Veröffentlichung aufgeführt, weil er nachweislich in der Weimarer Republik, in der NS-Zeit und auch in der Bundesrepublik Deutschland verfolgt und bestraft wurde. In der Weimarer Republik war, glaube ich, die Strafe relativ gering. Er ist in der NS-Zeit ein paar Mal bestraft worden, wegen Paragraf 175, kam trotzdem zum Militär, was eigentlich nicht denkbar war. Das Militär hat keine Homosexuelle genommen. Und wenn es herauskam, sind sie geflogen, auch mitten im Krieg, rausgeworfen aus der Reichswehr. Aber er kam, weil die sicherlich Soldaten gebraucht haben, doch zum Militärdienst, wurde in Russland gefangen genommen, arbeitete 5 Jahre lang im Kohlebergwerk irgendwo in Sibirien, kam dann frei, etwa 1950, und er war kein Jahr in Freiburg, stand er wieder vor Gericht wegen Paragraph 175. Das ist da nicht zu fassen, dass die nicht losgelassen haben. Unter allen Regierungen ist der Kerl verfolgt worden. Der starb, glaube ich, in Stuttgart.
Ein prominentes Opfer des Nazi-Regimes wurde zwar nicht wegen des Paragraph 175 ins KZ eingeliefert, jedoch schrieb er in seinen letzten Tagen im KZ in seinem Brief vom 19. Dezember 1944 an seine Verlobte und fügte ein paar Verse bei, die mir in den letzten Abenden einfielen, als Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und Geschwister, von denen die ersten lauten:
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Der lutherische Theologe Dietrich Bonhoeffer starb am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg am Galgen. Willkommen zurück auf Radio Dreieckland am Donnerstagabend, 21. Februar. Die Schwule Welle hier mit einer Tuvas-Ausgabe zur Verfolgung von Homosexuellen unter dem Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches.
Bill, wir haben einige Fälle ja vorhin gehört. Ein Begriff taucht immer wieder auf, deswegen eine kleine Nachfrage von mir. Und zwar wurden Menschen mit Ehrverlust bestraft. War das was sehr Schlimmes? Oder das klingt eigentlich gar nicht so schlimm, aber was bedeutete das?
Naja, war schon schlimm. Das war übrigens bei einer Verurteilung zu Zuchthaus zwingend vorgeschrieben, dass auch Ehrverlust damit verbunden war. Das ist für uns heute, ich musste selber nachschlagen, was bedeutet das ganz konkret. Dieser Ehrverlust ist aber nach dem Krieg auch noch verhängt worden. Ich meine bis 69. als man dann gemeint hat, das würde die Resozialisierung zu sehr erschweren und hat diese Strafe Ehrverlust abgeschafft. Mhm. Ist nicht nur Nazi-Sache. Ehrverlust heißt Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Das ist A, das Wahlrecht. Passiv und aktiv. Und sämtliche Titel und Ehrungen und alles. Wenn man Doktortitel hatte von der Uni, war das sofort weg. Wenn man vom Militär, ich habe einen Fall, Major war, aberkannt. Sofort, automatisch mit der Zuchthausstrafe. Und hat sicherlich, die Resozialisierung verhindert.
Du sprachst schon an, dass es ging nach der Nazi-Zeit dann also praktisch weiter, zum Beispiel mit dem Ehrverlust, aber auch generell der Paragraph 175, da galt hier auch noch länger als die Nazi-Zeit. Wie lange galt er denn?
Bis 1994. Die wurde allerdings entschärft 1969. Da wurde einvernehmlicher Sex zwischen erwachsenen Männern nicht mehr strafbar. Das war für die meisten das Ende der Verfolgung. Aber die Verfolgung ging 1945 nahtlos weiter. Das Gesetz blieb in Kraft. Das Kriegsende bedeutete nicht, dass das Gesetz weg war, sondern blieb in Kraft. Die Alliierten haben das nicht angetastet. Und die Männer, die vor Kriegsende verurteilt wurden, mussten nach Kriegsende ihre Strafe verbüßen. Und in der Adenauerzeit stieg das wieder rasant an. Die Adenauerrepublik war extrem homofeindlich.
Bill, du hast es ja schon angesprochen, bis 1994 war der Paragraph noch in Kraft. Ja. Wurde er bis 1994 auch noch angewandt?
Doch, nicht sehr viel. Aber es gab Verurteilungen und ist nur abgeschafft worden, weil die DDR ihren entsprechenden Paragraphen kurz vor der Wende abgeschafft hatte. So war der Zustand, dass in der ehemaligen DDR das nicht strafbar war und in der alten Bundesrepublik war es strafbar. Das musste irgendwie vereinheitlicht werden und zum Glück haben sie beschlossen, 1994 das Ding endlich ganz abzuschaffen.
Und heutzutage nicht mal 20 Jahre danach haut das Bundesverfassungsgericht der aktuellen Regierung ein Gleichstellungsurteil nach dem anderen um die Ohren. Das ist eigentlich unglaublich, dass bis vor 19 Jahren noch dieser Paragraph in Kraft war.
Ja, ich finde es aber schlimm, dass das Bundesverfassungsgericht das machen muss und nicht der Bundestag. Eigentlich ist die Gesetzgebung beim Bundestag und nicht beim Gericht. Aber Fortschritt macht man nur Klagen und an das Gericht. Furchtbar. Eine Blamage eigentlich für die Regierung.
In der Gleichstellung regiert wohl Karlsruhe. Und das ist, wie du auch sagst, eine Blamage.
Das ist keine Politik. Tut mir leid.
Unglaublich. Bill, wir wollen es aber nochmal ganz klar machen, es gab Todesurteile aufgrund, natürlich nicht mehr in der Bundesrepublik, aber bis zum Dritten Reich, beziehungsweise bis Ende des Dritten Reiches, gab es Todesurteile aufgrund des Paragraph 175.
Ja, es gab, glaube ich, ab 1941 war das durch Erlass Hitlers für Polizei und SS automatisch die Todesstrafe. Ich habe einen Fall in Freiburg aufgedeckt. Der war bei der Polizei und infolgedessen SS-Angehöriger zu Tode verurteilt und hingerichtet. Aber ich habe auch in Konstanz ein Urteil, ein Mann, der genau 3 Monate vor Kriegsende wegen Paragraph 175 zu Tode verurteilt wurde. An für sich war es nicht zulässig. Ich habe gesagt, die Höchststrafe war 10 Jahre Zuchthaus. Ich vermute, das ist nur meine Vermutung, das steht natürlich nicht im Urteil, dass das ein rabiater Nazi-Richter war, der gemerkt hat, dass es aus ist mit dem Krieg und mit dem Nationalsozialismus und einfach seine Frust und dass seine Welt zusammenbricht, losgelassen hat an diesem Mann und hat ihn zu Tode verurteilt. Allerdings hat der Mann Revision eingelegt, saß aber durch Kriegsende und alles bedingt 3 Jahre lang im Gefängnis und nach dem Krieg wurde neu verhandelt. Und er bekam 3 Jahre Zuchthaus und er hatte 3 Jahre U-Haft und wurde am anderen Tag entlassen. So hatte er das überlebt. An und für sich waren Todesurteile im zivilen Bereich für Paragraph 175 die Ausnahme. Aber die gab's. Auch einige in Freiburg, 10 Jahre Zuchthaus, Maximum Strafe.
Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft verstehen und hoffentlich wiederholt sich die Vergangenheit nicht. Vielen Dank, Bill, dass du heute hier warst und wir bemerken, du hast noch so viel mehr zu erzählen und mitzugeben. Wir hoffen, dass wir dich mal bald wieder hier hören dürfen. Es gibt auch einen sehr, sehr netten Flyer von dir, der heißt Schicksale männlicher Opfer des Paragraph 175 StGB in Südbahn von 1933 bis 1945. Sehr zu empfehlen. Du bist ja auch zu erreichen unter einer E-Mail-Adresse der Rosa Hilfe. Wie heißt die denn?
Die heißt geschichte@rosahilfefreiburg.de.
Vielen Dank. Da kann man dich erreichen. Vielen Dank für deine Arbeit, die ganz, ganz wichtig ist, vor allem auch für uns junge Menschen, denn wir haben ja mit diesem Thema nicht mehr die hautnahe Berührung.
Darf ich das?
Natürlich, gerne, bitte.
Ich mache diese Arbeit, um diese Opfer zu finden. Es war Absicht der Nazis, diese Menschen auszulöschen, auch die Erinnerung an sie auszulöschen. Das gönne ich den Nazis nicht. Und aber auch, um die jungen Leute dafür empfindlich zu machen. Leute, hab nichts gegen Party. Ich gucke auch, dass ich auf meine Kosten komme, was Halligalli, Spaß und Freude betrifft. Aber man darf das nicht vergessen. Man muss immer wachsam sein, auch heute. Man darf nicht denken, 175 ist abgeschafft. Wir haben es für alle Zeit erreicht. Das ist nicht so.
Vielen Dank, Bill. Das war unsere Tuva-Sendung in der 8. Folge. Nach der Musik hören wir die Veranstaltungshinweise. Danke, Bill. Das war die Schwule Welle auf Radio Dreieckland am Donnerstagabend. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns treu und bis nächste Woche.
Immer schön schwul bleiben. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, tschüss.